Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist der 13. September. Wir zeichnen am Freitagvormittag wie immer auf. Und heute freue ich mich auf ein Tandem Essen Berlin, die bei mir sind im Podcast-Studio. Einmal geht ein Hallo zu Mareike, Mareike Teufer in Essen. Hallo.
Hallo und guten Morgen. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
Ja, schön, dass du dabei bist. Und bei mir ist ein Kollege hier aus dem Berliner Team, Carsten Kloth. Hallo, Carsten.
Hallo. Guten Morgen.
Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wir gucken auf eine Woche zurück, die durchaus das ein oder andere Highlight gebracht hat. Mareike, du bist heute dabei, um mit uns nochmal über ein Thema zu sprechen, das uns eigentlich ja schon seit vielen Wochen beschäftigt. Nicht nur uns, ein Thema, das eigentlich auch relativ breit durch die Medien gegangen ist. Aber wenn ich mich so zurückerinnere, noch nie Thema in unserem Podcast, glaube ich, war. Deshalb wird es dringend Zeit. Wir wollen über die THG-Quote und ja gewisse Mauscheleien, die da schon seit längerem dahinter stattfinden, reden. Das ist immer wieder Thema. Du hast dich in den letzten Wochen damit regelmäßig beschäftigt, auch in dieser Woche nochmal mit einem größeren Artikel. Es geht jetzt darum, den Mauscheleien so allmählich mal einen Riegel vorzuschieben. Aber bevor wir darauf eingehen, Mareike, erzähl uns doch mal generell THG-Quote, Treibhausgas-Emissionsminderungsquote, glaube ich, in der langen Version. Auch so ein schönes deutsches Wort mit ganz, ganz vielen Buchstaben. Worum geht es da eigentlich?
Ja, also genauso schwierig wie das Wort an sich ist, ist eigentlich auch das Thema, also wirklich hochkomplex. Treibhausgasminderungsquote, was ist das eigentlich? Also es geht im Endeffekt darum, dass Mineralölunternehmen eine gewisse Quote erfüllen müssen. Die liegt für dieses Jahr bei 9,25%. Und da geht es halt eben darum, dass sie sozusagen die CO2-Emissionen, die durch das Inverkehrbringen von konventionellen Kraftstoffen entstehen, dass sie die halt quasi ausgleichen müssen. Das Ganze wurde eingeführt, um halt die klimafreundlichen Alternativen, die es halt eben im Verkehrssektor gibt, wie zum Beispiel Biomethan, Wasserstoff, aber halt eben auch Grünstrom bei E-Autos, um denen so ein bisschen Auftrieb zu geben. Und da gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten und da können die Konzerne zum Beispiel auch zu einem gewissen Anteil die sogenannten UER-Zertifikate nutzen. Das sind die Upstream Emission Reduction Zertifikate, also im Endeffekt Zertifikate für Klimaschutzprojekte. Und da geht eigentlich das Problem los. Im Endeffekt hatten wir vor 2 Jahren einen sehr, sehr guten Preis für die THG-Quote. Der lag bei über 500 Euro die Tonne. Und das Problem ist dann halt im Endeffekt gewesen, dass dieser gute Preis nicht nur quotenfähiges Material aus Deutschland oder Europa, sondern zum Beispiel auch aus China angelockt hat und die sozusagen den deutschen Markt geflutet haben.
Ja, du sagst guter Preis. Ne? Die einen sehen es so, die anderen so, weil der gute Preis ist vor allem für diejenigen, die mit Klimaschutzprojekten eigentlich Geld verdienen können. Nicht so gut war der eigentlich im Kern dann doch für die Mineralölindustrie, weil er relativ hoch war. Also wir haben Preise gesehen von 400 oder mehr Euro pro Tonne. Der ist massiv gesunken auf unter 100 Euro pro Tonne. Ja, und du sprichst es an. Wir gucken bei dem Thema vor allem ins Ausland, vor allem nach Asien, nach China, weil dort gibt es Projekte, die durchaus problembelastet sind, könnte man mal freundlich formuliert sagen.
Ja, genau. Also problembelastet insofern, als dass es wahrscheinlich Fake-Projekte sind. Also so genau weiß man es jetzt irgendwie auch noch nicht. Das Problem ist halt auch, dass es ganz, ganz schwierig zu kontrollieren ist, dass Umweltbundesamt ist dafür zuständig. Denen wird ja jetzt auch so ein bisschen Untätigkeit vorgeworfen aus der Branche, weil eigentlich schon seit über 1,5 Jahren irgendwie bekannt ist, dass es
einen gewissen Betrug gibt.
Genau, der Verdacht des Betrugs steht auf jeden Fall seit ungefähr 1,5 Jahren schon im Raum und es ist aber seitdem eigentlich nichts passiert. Es hat aber halt ganz konkrete Auswirkungen auf die deutsche Energiewirtschaft beziehungsweise auf Energiewendeprojekte. Da gibt es erste Projekte wie zum Beispiel ein Wasserstoffprojekt bei der Raffinerie Heide, die halt deswegen schon gestoppt sind. Also es wäre eigentlich allerhöchste Zeit gewesen, da mal zu reagieren.
Ja, man sieht auch tatsächlich, wenn man mal auf die Webseite des Bundesumweltministeriums geht, das ist das Ministerium, das dafür dann eigentlich zuständig ist. Du hast gerade das Umweltbundesamt angesprochen, das ist eine untergeordnete Behörde, die tatsächlich für die konkrete Umsetzung verantwortlich ist. Die politische Hoheit hat das Bundesumweltministerium. Man sieht ganz schön auf der Webseite, dass der ganze Fall nochmal so nachskizziert worden ist und das liest sich wie so eine Verteidigungsrede des Bundesumweltministeriums, dass sie sagen, sie haben im Oktober 2023 erste Hinweise gekriegt. Das war ja offensichtlich sogar ein Whistleblower, der die deutschen Behörden da informiert hat, dass es in China Projekte angeblich gibt, die dort aber nicht zu finden sind, weil dann dort, wo irgendwie eine Anlage stehen soll, die dabei hilft, die CO2-Emissionen bei der Mineralölindustrie, bei der Mineralölproduktion oder bei der Spritproduktion zu reduzieren, dass da ein Hühnerstall steht, also relativ viel Fake. Und dann mehrten sich die Hinweise, dass es da Probleme gibt, also einerseits bei diesen OER-Projekten, die du gerade angesprochen hast, aber eben auch beim Biodiesel, bei der Biodieselproduktion, das ist ja auch eine Erfüllungsoption und auch da gibt es Hinweise, dass dort ein gewisser Betrug stattgefunden hat, weil offensichtlich da Kraftstoffe, die mit Palmöl gewonnen worden sind, was in der EU mittlerweile verboten ist, ja da auch als Biodiesel ausgewiesen wurden und hierzulande dann zur Emissionsminderung eigentlich beigetragen haben.
Ja, das Problem ist natürlich so ein bisschen, dass Vor-Ort-Kontrollen einfach super schwierig sind. Ne? Das ist halt auch das, was das Uber jetzt anführt, dass es halt nicht möglich gewesen ist, das zu kontrollieren von Deutschland aus. Das soll sich ja jetzt ändern. Also die haben sich tatsächlich Unterstützung von einer internationalen Anwaltskanzlei geholt, die halt dann auch tatsächlich in China Kontrollen durchführen soll, beziehungsweise wenn das halt nicht möglich ist und denen das verwehrt wird, dass dann solche Projekte dann auch gar nicht mehr zugelassen werden. Das war jetzt in der vergangenen Woche, das glaube ich 8 waren es, wo halt sozusagen die Zertifizierung noch ausgestanden hat, wo das Uber jetzt sozusagen Riegel vorgeschoben hat. Also daran sieht man ja, dass das jetzt schon was ins Rollen gebracht hat. Ne?
Ja, also öffentlichkeitswirksam werden jetzt Projekte nicht mehr zugelassen, weil gewisse Unstimmigkeiten angeblich aufgetaucht sind. Da zeigt man natürlich jetzt, wir werden aktiv. Aber der Schaden ist erstmal da. Ne? Wir haben die Höhe des THG-Quotenpreises angesprochen. Der ist jetzt erstmal verfallen. Vordergründig könnte man sagen, aha, Klimaschutzprojekte sind günstiger geworden. Ja, eigentlich nicht schlecht, aber das Problem dahinter ist ja, es hat einfach kein Klimaschutz stattgefunden. Also es wurde Geld bezahlt eigentlich erstmal für nichts. Und man merkt natürlich jetzt auch, es fehlt ein gewisser Anreiz, weil gewisse Projekte, du hast gerade ein Wasserstoffprojekt angesprochen, man kann natürlich auch andere Beispiele nehmen, zum Beispiel wenn man ein Stadtwerk nimmt, das sich mit der Anschaffung eines E-Busses beschäftigt, da gibt es nach verschiedenen Aussagen, konnte man damit früher pro Jahr für 18.000 Euro pro Jahr verdienen, zusätzlich durch den Verkauf der THG-Quote. Das ist dann schon ein Kostenblock, der in so eine Wirtschaftlichkeitsberechnung mit einfließt, der sich auch spürbar bemerkbar macht. Und wenn das jetzt nur noch 4.000 bis 5.000 Euro sind, dann merkt man natürlich da einen großen Unterschied und dann fährt vielleicht eben doch der Dieselbus noch ein bisschen länger, als dass ein Elektrobus durch die Gegend fährt. Also die Auswirkungen sind massiv.
Ja, also noch eine andere Sache ist ja die ganze Geschichte rund um den Biomethanhandel. Ne? Also Landwärme hat das ja in absolute Schieflage bis in die Insolvenz gebracht. Ne? Und der Geschäftsführer Soltan Elek ist ja da auch sehr deutlich geworden, ne? Und hat halt im Endeffekt auch sozusagen der Verfall bei den THG-Quoten als Grund dafür angeführt und hat halt auch wirklich das Uber sehr, sehr deutlich kritisiert.
Das Problem ist jetzt erkannt. Was kann man dagegen machen?
Ja, das ist halt ein bisschen schwierig. Also wenn man sich halt mit Menschen aus der Branche unterhält, dann rechnen die halt eben nicht damit, dass der Markt sich davon schnell erholen wird. Ne? Weil wir halt einfach noch einen riesigen Berg sozusagen an Zertifikaten vor uns herschieben, die jetzt ja auch nicht so einfach aus dem Markt verschwinden. Also selbst wenn man jetzt vielleicht die Schrauben anziehen würde, dann wäre es sozusagen immer noch ein leichtes für die Mineralölkonzerne, die ja jetzt doch sehr davon profitiert haben, sich halt einzudecken.
Das ist ja offensichtlich auch schon passiert. Ja, die haben natürlich jetzt die günstige Preisphase genutzt, um auch für die Zukunft sich schon ordentlich einzudecken. Das erlaubt das Modell. Ein Gegenmittel könnte natürlich sein, dass man jetzt versucht, dort, wo der Betrug nachgewiesen ist, dass man diese Zertifikate nachträglich löscht. Dann müssten die Unternehmen dann entsprechend eben nochmal aktiv werden, müssten sich auf einem weniger stark manipulierten Markt dann nochmal neu eindecken, was gegebenenfalls dazu führen könnte, dass die Preise auch wieder steigen.
Es ist aber ja auch so, dass im Endeffekt, also das ganze Instrument hat ja einen erheblichen Schaden, also an seinem Image genommen, ne? Also von daher glaube ich, dass man da schon irgendwie einfach nochmal grundsätzlich ran müsste und das quasi general überholen müsste, würde ich sagen. Also da reicht es vielleicht nicht einfach nur Zertifikate rauszunehmen. Da braucht es vielleicht auch noch ganz andere Maßnahmen. Also ein Problem ist zum Beispiel auch, dass es diesem ganzen Prozess ja auch an Digitalisierung fehlt, ne? Das haben ja auch ganz viele Marktteilnehmer erzählt, dass im Endeffekt auch die Behörde mit ihren Mitteln gar keinen, also da werden zum Teil LKW mit Papierordnern voll vorgefahren, die das Uber dann da irgendwie kontrollieren muss, dass das nicht schnell funktionieren kann und dass das Kind dann vielleicht schon in den Brunnen gefallen ist, wenn man dann irgendwie merkt, okay, da ist vielleicht nicht was ganz koscher, ist vielleicht auch klar, ne? Also der ganze Prozess muss wahrscheinlich nochmal angeguckt werden und überarbeitet werden.
Gut, Digitalisierung und Behörden, das ist natürlich irgendwie ein Dauerthema, ein Dauerproblem.
Absolut.
Den ganzen Rahmen dafür bildet ja die Europäische Erneuerbaren-Richtlinie, die RED III, die muss auch jetzt wieder neu in nationales Recht angepasst werden. Aber die Ziellinie ist dafür auch erst 2026 und du hast ja gesagt, anderthalb Jahre mindestens gibt es diese Fehlentwicklung jetzt eigentlich schon, wenn man zurückguckt. Ja, 2026 dauert auch noch ein bisschen, da entsteht also tatsächlich so ein gewisser Zeitraum, wo wir auch einfach eine Klimalücke produzieren.
Ist ja jetzt auch so, dass sich zum Beispiel kürzlich nochmal eine Initiative gegründet hat, Klimabetrug stoppen. Also ich glaube, da wird wirklich noch viel passieren.
Spannendes Thema. Ich glaube, da sollten wir uns durchaus nochmal drüber unterhalten.
Absolut.
Vielen Dank, Mareike, dass du uns das Thema heute mitgebracht hast.
Gerne.
Und wir kommen von einem komplizierten Klimathema zum nächsten, nämlich zum Thema Kraftwerksstrategie, ein Dauerbrenner hier wiederum im Podcast, dem wir in den letzten Wochen immer wieder schon relativ viel Aufmerksamkeit gegeben haben. Gerade ging es um den Klimaschutz im Bereich der Mobilität. Jetzt kommen wir wieder zum Klimaschutz im Bereich der Stromwirtschaft. Und Carsten, das ist dein Thema. Du hast es in den letzten Wochen genauso intensiv verfolgt wie Mareike, das THG-Quotenthema. Und es gab ja durchaus ein langes Warten der Branche, dass da von Ankündigungen und kleineren Eckpunkten und sonstigen dann endlich mal der nächste konkrete Schritt passiert. Der ist diese Woche erfolgt. Das Bundeswirtschaftsministerium hat jetzt ein größeres Konsultationspapier rausgegeben, eigentlich sogar mehrere Konsultationspapiere, und hat jetzt eben die Abstimmung mit der Branche gestartet für die nächsten 6 Wochen. Das Ministerium hat da auch nochmal die Vorschläge, die bisher gemacht wurden, teilweise ein bisschen konkretisiert, aber teilweise sind es eben auch schon altbekannte Sachen. Worum geht es im Kern? Es geht darum, dass ein Strommarkt, der wesentlich auf erneuerbaren Energien wie Solar- und Windenergieanlagen basiert, dass der auch künftig noch Kraftwerke als Absicherung im Hintergrund braucht. Deshalb nennt das Bundeswirtschaftsministerium das zugehörige Gesetz auch Kraftwerkssicherheitsgesetz. Es geht um sogenannte Backup-Kraftwerke. Anfang Juli gab es erste Eckpunkte. Jetzt startet die Konsultation. Gibt es da nochmal Neuerungen?
Es gibt keine Neuerung, was den Umfang der geplanten Ausschreibungen betrifft. Da bleibt es jetzt bei den vereinbarten 12,5 GW an Kraftwerkskapazität, die ausgeschrieben werden sollen. Und dann kommen nochmal 500 MW für Langzeitstromspeicher dazu. Aber die Konsultationspapiere, es sind genau genommen 2, die enthalten ja zahlreiche Details, also Angaben für die Bieterinnen und Bieter, Anforderungen an die Kraftwerke, technische Details und so weiter. Also beispielsweise zur Mindestgröße für die Kraftwerke, die mitbieten dürfen. Das wurde jetzt für die wasserstofffähigen Kraftwerke bei 10 MW festgelegt. Der Grund, Kleinere Anlagen werden üblicherweise an das Gasverteilnetz angeschlossen. Und es ist nach wie vor offen, ob und bis wann ein Wasserstoffnetzausbau auch in den Verteilnetzen erfolgen kann. Also da will man einfach vorsorgen, dass es keine Stranded Investments gibt an der Stelle.
Also man spürt schon, es geht vor allem eben um größere Anlagen. Es soll ja eine Ausschreibung oder sollen Ausschreibungen stattfinden. Und da haben größere Anlagen im Regelfall gewisse Effizienzvorteile. Aber du sagst erstmal, es gibt keine größeren Neuerungen. Das heißt, es bleibt im Kern eigentlich bei zwei größeren Säulen. Die erste Säule dient eigentlich dazu, vor allem wasserstoffbetriebene Kraftwerke in den Markt zu kriegen. 5000 MW davon dürfen erstmal noch mit Erdgas betrieben werden. In den ersten Jahren, ab dem achten Jahr, muss dann auf Wasserstoff umgestellt werden, sofern der verfügbar ist. Dazu kommen dann nochmal 2000 MW Umrüstung bestehender Erdgaskraftwerke, die dann auch quasi wasserstoffready sein sollen nach dem achten Jahr und in kleinem Maße, das ist wahrscheinlich eher so ein Technologietestprojekt, 500 Megawatt, kann man sich vorstellen, es werden vielleicht ein bis zwei Anlagen sein, die direkt mit Wasserstoff betrieben werden sollen. Und dann gibt es nochmal einen zweiten größeren Block, erstmal Erdgaskraftwerke, da gibt es keine Wasserstoffvorgabe und das hat vor allem mit der europäischen Genehmigung, Notifizierung zu tun, dieser Fördermaßnahme, weil die EU-Kommission eigentlich am liebsten es gehabt hätte, wenn alle Anlagen recht technologieoffen als Erdgaskraftwerke erstmal ausgeschrieben worden wären, als Versorgungssicherheitsinstrument. Das Bundeswirtschaftsministerium hat aber immer darauf gedrängt, dass es ein Dekarbonisierungsinstrument sein soll, also die Idee, wir reizen Anlagen an, die uns in eine klimaneutrale Welt führen. Da gab es gewisse Diskrepanzen. Am Ende kam so eine Unterscheidung heraus. Eine Säule Wasserstoff, eine Säule erstmal ohne Wasserstoff. Da gab es zwischenzeitlich auch mal so manche Verwirrungen. Ich erinnere mich an den BDW-Kongress, Jahresveranstaltung des Großen Energieverbandes, als Robert Habeck einige Verwirrungen auch bei uns Energiejournalisten ausgelöst hat und wir gedacht haben, na, da war er aber nicht so präzise. Tatsächlich war er wahrscheinlich schon präziser, als wir es geahnt haben. Es gibt im Prinzip zwei Säulen in dieser Kraftwerkssicherheitsstrategie.
Genau. Im Prinzip machen sie jetzt beides. Dekarbonisierungsmaßnahme und Versorgungssicherheit. Du hast vorhin schon erwähnt, die Zahlen der Ausschreibung für das erste Konsultationspapier, das längere Papier. Das wird eben dann beihilferechtlich bei der EU als Dekarbonisierungsmaßnahme bezeichnet. Und um die Versorgungssicherheit geht es dann in einem zweiten Papier mit den Ausschreibungen der weiteren 5 GW an Gaskraftwerken. Das ist die zweite Säule. Und die ist dann sowas wie ein kleiner Kapazitätsmarkt, der dann zur dritten Säule führen soll, dem umfassenden Kapazitätsmechanismus ab 2028. Und wie der ausgestaltet werden soll, da laufen ja derzeit die Diskussionen. Ausgeschrieben wird, werden die ersten beiden Säulen ab 25 dann in einer Art Reißschlussverfahren. Also erst 2,5 MW aus der ersten Säule, größtenteils für Neuanlagen, dann spätestens im dritten Quartal 25 2,5 GW aus der zweiten Säule, 26 dann wieder die erste Säule und so weiter. Also das wechselt sich ab, im Prinzip das, was im Straßenverkehr nicht immer so reibungslos funktioniert.
Ja, mal gespannt, ob das dann da reibungslos funktioniert. Wir hatten diese Woche noch ein Interview mit einem der großen Kraftwerksbetreiber in Deutschland, mit Andreas Reichel, der Chef von Steag Eikeny. Das war noch kurz bevor das Konsultationsverfahren gestartet ist. Da hat er auch angedeutet, er könnte sich gut vorstellen, dass die reinen Gaskraftwerke zuerst ausgeschrieben werden, weil die Abstimmung mit der EU da leichter ist. Das Bundeswirtschaftsministerium hat aber jetzt nochmal angedeutet, also zuerst die erste Tranche, die ausgeschrieben wird, sollen die Wasserstoff-Ready-Kraftwerke sein.
Zuerst auf der ersten Säule, genau. Richtig.
Wie sieht es eigentlich aus? Ja, da sehen wir einmal schon mal eine Unterscheidung zwischen Erdgaskraftwerken, Wasserstoffkraftwerken. Ein Thema, über das auch viel im Vorfeld diskutiert worden ist, ist die regionale Steuerung der Anlagen. Das ist jetzt mit vorgesehen, denn wir haben ja ein Problem im Bundesgebiet. Wir haben sehr viel erneuerbare Erzeugung im Norden und weniger im Süden, was vor allem der Verteilung der Windkraftanlagen im Land geschuldet ist. Die Kraftwerkstrategie reagiert darauf und ja, man kann sagen, es gibt einen gewissen Wettbewerbsvorteil für die Südkraftwerke.
Der ist vorgesehen, also dass der netztechnische Süden bevorzugt wird. Der hat jetzt recht wenig mit dem geografischen Süden in Deutschland zu tun. Also laut Papier umfasst dieser netztechnische Süden die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, aber auch zum Beispiel Nordrhein-Westfalen als Ganzes. Und 2/3 der ausgeschriebenen Kapazitäten sollen eben in diesen Süden gehen, 1/3 in den Osten und Norden. Also das Ministerium geht davon aus, dass dieser netzdienliche Ausbau letztlich CO2 einspart, indem er die Redispatch-Kosten senkt. Und ja, eine solche Begründung brauchen sie auch, wenn man an die beihilferechtliche Genehmigung der EU denkt.
Das heißt, die Südkraftwerke dürften erstmal bei den Ausschreibungen zuerst zum Zuge kommen. Voraussetzung dafür ist, dass sie einen Anschluss ans Wasserstoffkernnetz haben, denn das ist ja klar, es soll Wasserstoff künftig in den Anlagen dann verfeuert werden, um Strom zu erzeugen. Die Papiere halten eine kleine Hintertür offen, sollte Wasserstoff nicht verfügbar sein ab dem eigentlichen Pflichtjahr der Wasserstoffverbrennung, dann gäbe es die Möglichkeit, alternative CO2-neutrale Kraftstoffe einzusetzen, Biomethan zum Beispiel. Oder CCS wird noch als Option genannt, wobei man dann auch sagen muss, da ist dann nochmal eine erhebliche Investition in die Anlagen erforderlich. Oder vielleicht auch eine vorübergehende Stilllegung, wenn es irgendwie sich vielleicht nur um kürzeren Zeitraum handelt. Aber lass uns mal drauf gucken, was kriegen die Betreiber eigentlich? Ja, weil ich sag mal, früher wurden Gaskraftwerke ja auch einfach so errichtet, ohne Förderung, ohne Ausschreibung. Wir sehen aber, dass diese Kraftwerke, die künftig in Betrieb sein werden, natürlich nicht mehr so viele Betriebsstunden haben, wie das in der Vergangenheit bei großen Kraftwerken mal der Fall sein wird, weil die erneuerbaren Energien eben günstiger den Strom liefern und dadurch natürlich Vorrang haben. Deshalb ist jetzt vorgesehen, die Anlagen kriegen einmal einen Investitionszuschuss und der ist recht umfänglich, bis zu 80%. Ich glaube, in den Gesprächen mit dem Bundeswirtschaftsministerium kam dann auch mal die Frage auf, warum 80%? Sie begründen es damit, dass die Anfangsjahre, wo die Anlagen mit Erdgas laufen, nicht gefördert werden sollen oder für den Zeitraum keine Investitionskostenzuschüsse erhalten, deshalb 80%. Und der zweite Baustein ist dann, dass für 800 Betriebsstunden im Jahr ein Ausgleich der erhöhten Wasserstoffkosten gegenüber dem Erdgaspreis stattfinden soll, also ein Contract for Difference, die Investition absichert und dadurch keine finanzielle Mehrbelastung bei den Unternehmen entstehen soll. Also es ist tatsächlich schon ein ziemlich gutes Absicherungsprojekt und man sieht natürlich auch eigentlich, dass die Unternehmen bisher alle durchaus gewillt sind, an diesen Ausschreibungen teilzunehmen. Ich glaube, es wird durchaus dann Interesse dran geben.
Das ist zu erwarten und man spürt in der Branche auch eine Erleichterung, dass es jetzt weitergeht. Also die Pläne sind ja im Prinzip da. Man möchte, dass es losgeht, dass die Ausschreibungen losgehen. Aber man braucht ja die Investitionssicherheit und entsprechend wird dieses Gesetz natürlich sehnsüchtig erwartet. Man fragt sich in der Branche allerdings auch, ob das alles zeitlich so aufgeht, sowohl bei den Ausschreibungen dann ab Anfang 25 als auch dann mit dem Kraftwerksbau bis 2030. Das ist schon alles sehr sportlich getaktet. Auch die Frage, ob die Kraftwerkstrategie ausreichend dimensioniert ist, die wird nach wie vor diskutiert. Also da hätten viele natürlich gerne mehr. Ein großes Fragezeichen setzt die Branche auch an das Thema Kraft-Wärme-Kopplung. Die KWK-Ausschreibungsverordnung, die wird zwar in den Papieren mehrmals als Vorbild genannt, aber die Frage, welchen Beitrag KWK leisten kann zur steuerbaren Erzeugung, zur Versorgungssicherheit, das ist bislang nicht Thema. Also die Branche drängt jetzt darauf, dass das KWK-Gesetz endlich verlängert wird. Es läuft ja 2026 aus. Aber was man so hört, ist das Wirtschaftsministerium da auch derzeit dran.
Das war eine wichtige Sorge der Branche, auch die bestehenden Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung dann auch weiterhin zu fördern, dann nochmal einen längeren Zeitraum zu kriegen, ist, glaube ich, auch insgesamt Bestandteil des Konzeptes. Trotzdem stehen natürlich jetzt auch hinter der Umsetzung der Kraftwerksstrategie durchaus noch Fragezeichen, denn du hast es gesagt, die Branche ist erstmal erleichtert. Wir hatten natürlich ja in letzter Zeit auch viele Gespräche, auch viele Artikel dazu, Interviews, auch einen eigenen Kraftwerkstalk dazu, wo alle immer drauf gedrängt haben, es wird jetzt endlich Zeit, dass was passiert. Jetzt atmen alle erstmal auf, die Konsultation ist gestartet, die läuft aber jetzt erstmal 6 Wochen. Nach der Konsultation wäre das Bundeswirtschaftsministerium ja aufgefordert, dann die Antworten, die das Ministerium im Laufe dieses Verfahrens dann kriegt, auch nochmal in die Papiere einzuarbeiten, dann den konkreten Vorschlag an die EU-Kommission zu geben, zu warten, bis die EU-Kommission dann auf den Knopf drückt und grünes Licht dafür gibt. Und dann beginnt eigentlich erst das Gesetzgebungsverfahren. Und ja, wenn man dann hört, teilweise heißt es, Anfang 2025 sollte die erste Ausschreibung starten. Ich habe aber jetzt in den Papieren des Bundeswirtschaftsministeriums auch gesehen, das heißt jetzt schon erstes Halbjahr. Also da erkauft man sich wahrscheinlich noch mal ein paar Monate. Es wird sehr sportlich und das alles ja auch irgendwie in einer politisch nicht ganz so sicheren Lage. Also da sind immer noch ein paar Fragezeichen dahinter.
Da sind Fragezeichen hinter. Versucht wird jetzt, das alles irgendwie parallel anzugehen. Du hast es erwähnt, die Branche hat jetzt bis zum 23. November Zeit, die zahlreichen Fragen in den Konsultationspapieren zu beantworten. Da geht es auch um die konkrete Ausgestaltung der Fördermaßnahmen, beispielsweise über CFDs oder über einen sogenannten Clawback-Mechanismus, also einen Abschöpfungsmechanismus, der Überforderung vermeiden soll und so weiter. Also alles wichtige Sachen. Parallel dazu wird das Gesetz dann aber auch schon geschrieben und alles mit dem Ziel, möglichst schnell das Ganze ins Kabinett zu bringen und dann ins parlamentarische Verfahren. Die Gespräche mit der EU laufen wohl auch parallel. Und was ebenfalls parallel läuft, ist die Diskussion, wie es bei dem geplanten Kapazitätsmechanismus ab 2028 weitergeht. Also die dritte Säule des Ganzen. Das Wirtschaftsministerium hatte ja ein Optionenpapier dazu vorgelegt, das bis zum 5. September konsultiert wurde. Und am 26. September wird sich nun die Plattform Klimaneutrales Stromsystem damit beschäftigen. Und anschließend muss eine Entscheidung getroffen werden über das Modell, also die Frage zentrale Ausschreibung oder auch dezentrale Elemente. Das wird dann diskutiert und letztlich muss die EU das dann auch alles noch absegnen. Also das Thema wird uns weiter beschäftigen.
Ja, definitiv zwei große Themenblöcke, über die wir in den nächsten Wochen, Monaten und sogar Jahren beim Kapazitätsmechanismus weiterhin regelmäßig berichten und sprechen werden. Ein Thema, das zumindest vom Rahmen her auf der Zielgeraden ist, da können wir zum Schluss nochmal so drauf gucken, das ist das Wasserstoffkernnetz. Da soll im Laufe des Septembers dann schon eine Entscheidung fallen, wie das Wasserstoffkernnetz in der ersten Stufe aussehen soll. Mareike, das ist ja auch ein Thema, das dich in der Vergangenheit immer wieder umgetrieben hat. Du bist ja in unserem Gasteam. Die Wasserstoffthemen sind da ganz zentral. Ausnahmsweise habe ich mal in eurem Gebiet gewildert und habe ein Interview mit einer Staatssekretärin aus Mecklenburg-Vorpommern aus dem Wirtschaftsministerium geführt, mit Ines Jesse. Denn ja, vielen Dank. Weil es war zu merken, dass im hohen Norden, im hohen Nordosten, dass es ganz schön gegrummelt hat, als der Entwurf für das oder der finale Antrag für das Wasserstoffkernnetz eingereicht worden ist, dass Mecklenburg-Vorpommern ziemlich unzufrieden war. Die sehen sich als Land der erneuerbaren Energien. Das sorgt ja durchaus auch für gewisse wirtschaftliche Entwicklungschancen in Mecklenburg-Vorpommern. Und die wollen natürlich auch Wasserstoffland werden. Die waren ja bisher auch so ein Stück weit Erdgasland. LNG-Terminals stehen dort. Die Nord Stream Pipelines sind dort früher angelandet. Das heißt, Infrastruktur ist auch schon da. Aber die wünschen sich beim Wasserstoffkernnetz noch mehr Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern. Momentan wären nur 2 Leitungen vorgesehen. Eine, die von dem Nord Stream Anlandeort Lubmin Richtung Süden führt. Da wird eine bestehende große Erdgaspipeline umgerüstet auf Wasserstoff. Und dann gibt es nochmal eine West-Ost-Verbindung von Rostock aus rüber nach Lubmin. Aber die Staatssekretärin Jesse hat mindestens noch mal 2 weitere Projekte gefordert. Eins auch durchaus nachvollziehbar, weil da gibt es sogar schon eine europäische Förderung für ein Projekt, für die Verlängerung einer Pipeline vom Hafen Rostock weiter Richtung Süden nach Brandenburg. Da gab es eine große Feierstunde schon im Bundeswirtschaftsministerium, als die sogenannten IPCEI-Förderbescheide vergeben wurden. Da war das Projekt Doing Hydrogen oder die Verlängerung dieser Pipeline mit dabei. Trotzdem hat der zuständige Ferngasnetzbetreiber jetzt erstmal davon abgesehen, weil es sich bei dem Projekt um ein Neubauprojekt handelt und die Netzbetreiber bevorzugen natürlich im ersten Schritt erstmal die Umbauprojekte, weil die wesentlich weniger kostenintensiv sind. Ja, und da grummelt es ganz schön im Norden. Frau Jesse hat da klar gesagt, das ist kein, so sieht kein Zukunftsnetz aus. Also sie ist da relativ unzufrieden, hat auch auf die Resilienz hingewiesen. Jetzt haben wir nur eine Pipeline, die eigentlich den Wasserstoff aus Mecklenburg-Vorpommern Richtung Süden und dann in die anderen Bundesländer weiter transportiert, nämlich diese Leitung, die von Lubmin abgeht. Sie sagt, wir bräuchten mindestens eine zweite. Es gibt auch noch den Wunsch, eine weitere Pipeline zu kriegen, die Mecklenburg-Vorpommern mit den westlichen Bundesländern verbindet, Niedersachsen, Schleswig-Holstein bis weiter nach Hamburg. Da stehen die Chancen vielleicht nicht so gut, aber wir haben in der letzten Folge ja auch über ein Interview mit Bundesnetzagenturpräsident Klaus Müller gesprochen, der auch schon angedeutet hatte, dass gerade bei diesem einen Projekt Nord-Süd-Richtung von Rostock aus nochmal Gespräche stattfinden.
Vielleicht noch zum Thema Unzufriedenheit, was ja die Woche auch noch wieder hochgekommen ist, dass es ja auch noch an einer entsprechenden Verteilnetzinfrastruktur fehlt. Ne? Also da hat ja zum Beispiel jetzt auch die Initiative H2 vor Ort, die hat ihren Gasnetzgebietstransformationsplan vorgestellt, wo es ja im Endeffekt darum geht, zu schauen, wie könnte denn die Entwicklung der Verteilnetze in Richtung Wasserstoff aussehen? Aber auch der BDI hat sich ja die Woche auch nochmal dazu geäußert, dass wir dringend einen Plan für die Verteilnetzinfrastruktur brauchen, weil das Kernnetz einfach viel zu großmaschig ist. Ne? Also dass halt super viel Industrie quasi irgendwo dazwischen liegt, wo man überhaupt gar nicht weiß, was soll man denen jetzt sagen? Wann werden die jemals Wasserstoff bekommen? Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Thema, wo man jetzt ganz dringend dran muss.
Ja, auch Bayern und Baden-Württemberg, wenn man da auf die Karte guckt, da sieht man größere weiße Flecken, was das Wasserstoffkernnetz angeht. Klaus Müller hat uns gegenüber ja auch betont, das ist der erste Schritt. Es folgen weitere Schritte, aber trotzdem wollen viele auch schon beim ersten Schritt dabei sein. Und auch das ist ein Thema, das wir weiter verfolgen werden. Ja, Carsten, Mareike, vielen lieben Dank, dass ihr diese Woche dabei wart. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne. Sehr gerne, ja.
Schöne Themen. Natürlich gibt es all diese Themen auch zum Nachlesen bei uns auf der Webseite www.energate-messenger.de und natürlich noch viele weitere Themen. Vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. Wir freuen uns auf die kommende Woche, auf die nächste Folge. Bis dahin alles Gute. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Bis bald.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.